Hier waren Großeinsätze, SEKs waren hier überall. Und dann habe ich auch schnell begriffen, ey, du musst hier raus, du musst deine Eltern hier rausbringen. Das geht hier nicht. Mit 15 habe ich in Eiscafé-Star gearbeitet, im Dönerladen habe ich gearbeitet. Ich habe Fitnessstudios sauber gemacht. Ich habe wirklich meinen Arsch aufgerissen, damit ich etwas kriege.
Hi, ich bin Saiwa Humsi und ihr hört Vor der Mio heute mit Ferro 47. So schnell wie Ferro 47 ist wohl noch keiner in den Modus Mio gekommen. Er hat erst Anfang des Jahres seine erste Single ever veröffentlicht und schon jetzt spielt er ganz oben mit. Ferro ist als Sohn von kurdischen Einwanderern in Bad Pyrmont geboren. Da habe ich ihn besucht und er hat mir den Ort gezeigt, wo alles anfing.
Ich trinke gerade noch was in einem Café neben dem Kurpark von Bad Pyrmont. Das ist mitten in Niedersachsen und hier ist wirklich Idylle pur. Alles ist grün, die Blumen blühen, die Vögel zwitschern und es sieht hier echt aus wie so ein Schlossgarten. Und hier sind bisher wirklich nur alte Leute unterwegs, aber gleich treffe ich Ferro 47 und der wird mir jetzt mal sein Zuhause zeigen. Hallo.
Hi.
Ferro. Hi, Salwa, schön dich kennenzulernen.
Freut mich auch.
Also wir haben uns ja jetzt direkt vor dem Kurpark getroffen, ne? Das
ja,
ist der
vor dem
Park.
Kurpark, genau.
Okay.
2006 war das damals der schönste Kurpark in ganz Deutschland.
Oh, okay.
Also Pyrmont hat auch schon schöne Geschichten auf jeden Fall.
Es ist so idyllisch hier, das ist echt, es ist wirklich wunderschön. Muss man wirklich mal sagen, wie es ist.
Hat auch so einen altmodischen Flair hier noch.
Ja, total. Es ist ein bisschen wie aus einem Märchen.
Ja.
Ich habe schon gesagt, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Schlossgarten, weißt du?
Ja.
Also wir laufen gerade durch eine sehr breite Straße. Hier sind nur wenige Autos unterwegs und große Mini-Villen.
Ja.
Was wohnen hier denn für Leute? Also es sieht sehr, sehr schön und edel aus, alte Gebäude.
Es sind hauptsächlich wirklich ältere Leute.
Ja.
Also man kommt ja hier nach Pyrmont und es ist ja eigentlich eine Kurstadt.
Ja.
Bad Pyrmont, sag mal so. Die Leute kommen wirklich von überall her, von Schleswig-Holstein, von Stuttgart etc. Wirklich von ganz weit weg, um nur hier seine Kur zu machen. Weil hier hast du wirklich eine Luft, die wirklich rein ist.
Ich finde es schön, wenn du davon erzählst, weil ich habe das Gefühl, dass du das richtig liebst, oder?
Ja, ja, natürlich. Ich bin hier in Pyrmont. Pyrmont bin ich hier allein. Ich bin hier zu Hause.
Ja.
Also ist nicht so, dass ich jetzt irgendwo jetzt in Hamburg rausgehe und die ganze Zeit werden Bilder geschossen. Ey, Ferro hier, Ferro da, Ferro hier.
Ja.
Hier in Pyrmont, du gehst rum, du weißt ganz genau, das ist deine Stadt, du kennst die Leute hier. Du bist hier aufgewachsen, du bist hier groß geworden. Und ja, es ist ganz, ganz schön.
Ey, weißt du, was ich krass finde?
Ja.
Du hast ja wirklich diese Stimme.
Ja.
Kriegst du das häufig gesagt?
Ja, ja.
Deine Stimme klingt ja auch in echt so kratzig.
Das Krasseste ist immer nur, jedes Mal, wenn wir, wenn ich zum Beispiel jetzt mit irgendeinem Fan rede und der ist dann auf einmal voll baff jedes Mal und sagt dann, boah, deine Stimme ist ja wirklich so.
Aber sei mal ehrlich, verstellst du gerade ein bisschen? Oder?
Nein, wie soll ich die ganze Zeit verstellen? Wenn ich die verstellen würde die ganze Zeit, dann bekomme ich doch Halsschmerzen.
Wir laufen gerade vom Kurpark jetzt Richtung Stadt, zum Marktplatz, ne?
Zum Marktplatz, die Stadt ist weiter hier links oben.
Ja.
Wir sind hier gerade, ist nicht mehr weit, 200 Meter, 250 Meter sind wir dann beim Marktplatz.
Okay,
da ist immer so treffpunktmäßig am Marktplatz, nachts eher.
Ja.
Dann chillen wir da immer alle zusammen und da hat auch alles angefangen mit dem ersten Handyvideo auch auf Facebook damals.
Aber wir laufen gerade an so einem richtigen rosa Märchenhaus vorbei. Ja, sorry.
Alles gut.
Ist wirklich beeindruckend schön hier.
Ja. Ja, ja, unsere Häuser waren nicht so, wo wir aufgewachsen sind.
Ja,
aber
ja. Wo bist du denn aufgewachsen?
Ich bin in Holzhausen aufgewachsen, also beziehungsweise ich bin erstmal, habe ich da hinten über einer Diskothek haben wir gewohnt gehabt.
Oh,
ja.
Laut.
Und ja, ja, damals halt, das waren die Anfangszeiten, als wir hier waren. Meine Eltern sind hier nach Deutschland hergekommen und dann bin ich auch geboren.
Mhm.
Ich bin dann direkt hier in Pyrmont geboren, das Krankenhaus wurde dann abgerissen. Wegen einem Virus etc. waren hier sehr viele Filme. Das Krankenhaus wurde dann abgerissen. 4 Jahre haben wir da gelebt, dann sind wir weiter umgezogen in ein anderes Haus, 2 Jahre und dann habe ich 8 Jahre lang, wir gehen jetzt hier rechts runter,
ja.
Dann habe ich 8 Jahre lang in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, sage ich mal, mit 9 Wohnungen etc. Und das waren wirklich zum größten Teil alles Bekannte, Verwandte, die man kennt.
Mhm.
Und auch alles meine Landsleute und ist halt auf einer Seite schön, aber auf einer Seite auch natürlich ganz, ganz chaotisch,
mhm.
Weil die Familien haben auch Kinder etc. und wir waren damals alle jung und wir gehen raus, wir machen Blödsinn hier, Blödsinn da die ganze Zeit. Ich kann ja auch mal das Haus da mal irgendwann noch zeigen,
mhm.
Auf jeden Fall. Ist in Holzhausen, ist ca. 2 Kilometer von hier.
Und was ist das so für eine Gegend? Also wie kann man sich das vorstellen da? Jetzt vor allem im Vergleich zu hier?
Also da ist auf jeden Fall weniger los. Hier, sage ich mal, bis hier in der Stadt, hier ist so mehr Mittelpunkt, sage ich mal.
Okay. Und was wohnen da so für Leute?
Da wohnen Menschen auf jeden Fall. Das sind alles Menschen. Also ja. Der eine ist vielleicht Araber, der eine ist Russe, der andere ist Türke, der andere ist Kurde. Also es ist Mischmasch. Mhm. Hier ist alles Multikulti, wie der Laden auch schon sagt. Der Obst-Gemüse-Laden heißt auch Multikulti. Da haben wir auch große Erinnerungen drin. Waren immer so unsere Verwandten, die diese ganzen Obst-Gemüse-Laden machen. Manchmal habe ich mir immer ein paar Äpfel genommen und er hat das von der Kamera gesehen und ist sofort rausgekommen. Das war schon mal schon geile Filme.
Das hier ist der Marktplatz?
Das hier ist der Marktplatz, da kommt gerade ein Wagen. Hier war jetzt gerade ein Markt, die haben jetzt alles wieder abgebaut.
Der Markt wird gerade abgebaut, hier sitzen noch so ein paar Familien und essen eine Bockwurst.
Hier steckt so die meiste Erinnerung drin. Hier haben wir alles gemacht, so, ob es Silvester ist, ob es irgendein Geburtstag ist. Wir haben's hier haben wir wirklich so alles angefangen. Wir haben denen gratuliert, wenn er Geburtstag hat, haben wir hier auf dem Marktplatz die Feier begann. Also war schon ganz schön auf jeden Fall. Und hier habe ich mein erstes Handyvideo rausgehauen. Auf Facebook habe ich das dann gepostet.
Ah, okay.
Und ja, natürlich waren erstmal die Kommentare, ey, was macht der Typ da? Was ist das? Und du musst natürlich erstmal noch überhaupt, diese Überwindung muss man kriegen, erstmal ein Video zu posten, weil die Leute kennen das ja nicht. Keiner weiß natürlich, dass du rappst oder sonst was. Und man fragt sich, ey, warum hat der Typ das jetzt gemacht? Kann der überhaupt rappen? Was macht der da? Und die ganze Zeit natürlich hat man dann erstmal solche Kommentare bekommen. Die Freunde, Jungs von mir haben gesagt, ey, das hört sich geil an und mach weiter, hau die ganze auf die Kacke. Ja. Die aus Pyrmont waren am strammsten auf jeden Fall. Die haben die ganze Zeit Support ohne Ende gemacht. Dafür bedanke ich mich auch natürlich herzlich komplett nochmal an die Jungs. Und ja, hier hat alles begonnen.
Ich habe noch was Kleines auf jeden Fall für ganz dich. Schön. Ich habe nämlich eine Sprachnachricht von deinem Cousin Sina mit dabei.
Okay.
Für dich.
Hallo Bruder. Weißt du noch, als wir 10, 11 Jahre alt waren und ich wieder mal eine Woche bei dir war, dann saßen wir vor dem PC und du sagst zu mir, Sinar, ich habe einen Text geschrieben und so. Und sonst auch immer, wenn wir zusammen waren, haben wir alle Rap-Lieder durchgehört, welche die uns gefallen haben. Da haben wir die nachgerappt, haben geguckt, okay, wie macht er das? Haben uns Sachen angehört. Auf einmal hast du deinen eigenen Rap-Text geschrieben. Mit den Bomben aus Iran. Und wir haben uns totgelacht. Wir haben uns Schrott gelacht. Wir wussten erstmal nicht, aber das war geil. Das hat sich geil angehört. Und du hattest überhaupt, dass du diesen Mut dazu hattest, einfach deinen ersten Text zu schreiben und den vor anderen zu rappen, wo du den vor anderen gerappt hast. Ist einfach krass, Bruder. Du hast von Anfang an hast du nur auf dich gehört. Du hast das gemacht, worauf du Bock hattest. Du hast deinen Traum weitergelebt, du hast den Traum weiterverfolgt. Egal wer gesagt hat, du schaffst das nicht. Und guck mal jetzt, wo du stehst. Was für eine Zahlen du abgeliefert hast. Wir sind alle stolz auf dich, Bruder. Ich bin stolz auf dich. Du hast das gemacht, Bruder, was dir am Herzen lag.
Mein Bruder auf jeden Fall, Allah. Geiler Typ, die Sprache, wo kannst du die?
Ja, die hat er uns geschickt extra für dich.
Geil. Ja, also damals. Ich hatte so einen Rechner gehabt, das war der erste Rechner, den mein Vater geholt hatte. Mhm. Ich hatte bis zu meinem 11. Lebensjahr gar kein Internet so wirklich gehabt. Mhm. Wir hatten nie so dieses Internet und diese Filme hatte ich nicht.
Ah, okay.
Und dann mit 12 kam dann auf jeden Fall dieses Internet. Mein Vater hat mir dann den ersten Rechner geholt gehabt. Und von Aldi oder so war das. Wir haben diese Rechner irgendwo von Aldi gekauft gehabt. Und da hat dann alles begonnen so wirklich. Ich habe alles dann eingestellt mit dem Internet und was weiß ich. Mein Vater konnte kein Deutsch, also meine Eltern konnten kein Deutsch, so war das. Und ich habe die ganze Zeit irgendwelche Sachen gemacht und dann habe ich ich habe immer die Instrumentale nachgerappt, beziehungsweise ich habe Rapper gefeiert, sei es Casey, sei es ein Haftbefehl. Mhm. Ich habe wirklich viel Rap gehört damals und habe dann immer meine Fenster aufgemacht, habe die Mucke laut aufgedreht und auf Instrumentale natürlich, ohne dass die rappen, habe mir diesen lyrischen Text nochmal angesehen. Mhm. Und immer nachgerappt, die ganze Zeit und das hat richtig Bock gemacht.
Was war der erste Song, den du nachgerappt hast?
Der erste Song, den ich das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich habe schon viel Musik gehört, sag ich mal, und früh auch. So der erste Song, ich weiß, was mein erster Song war, den ich geschrieben hatte. Mhm. Das war der mit diesen Bomben in Iran und so weiter hin und das war wirklich der erste, den ich geschrieben hatte, aber den habe ich nicht rausgehauen, weil ich natürlich gemerkt habe, ey, da ist noch Luft oben, da geht noch mehr was. Mhm. Und ja, und dann kam mein Cousin zu mir, wir saßen da vor dem PC, ich so, ey, guck mal, ich habe jetzt einen Song geschrieben, sag mir deine ehrliche Meinung. Und ich habe den angemacht und ich rapp da die ganze Zeit und er lacht sich da die ganze Zeit kaputt, er so, brutal, brutal, und er hat es mitgefeiert. Ja. Und hat mir natürlich auch so einen Schub gegeben. Und dann hatte ich so die ganze Zeit diesen Schub, hatte ich mehr Bock, noch mehr Sachen zu machen und habe da geschrieben, da weitergeschrieben, bin ins Fitnessstudio gegangen, habe im Fitnessstudio geschrieben, ich habe nebenbei als Bäcker, was heißt Bäcker, ich habe Pizza gebacken, ich habe im Schwimmbad gearbeitet. Mit 15 habe ich in Eiscafés gearbeitet, jahrelang. Und dann habe ich hier im Eiscafé im Schwimmbad da gearbeitet, wir haben auch zugleich noch Pizzen gemacht. Dann bin ich immer kurz in diesen Raum gegangen, wo ich kurz alleine chillen kann, habe meinen Notizblock genommen, wo ich eigentlich Bestellungen draufschreibe, habe ich meine Rap-Texte draufgeschrieben und. So hat es dann alles angefangen komplett.
Oh Gott, wie
da,
süß.
Da ist auch, glaube ich, Jaja entstanden.
Ah, okay.
In dieser kleinen Pizzabude.
Wie lange her ist das?
Das ist jetzt anderthalb Jahre, zwei Jahre fast. Ja.
Ich finde es bei dir eh so super beeindruckend. Wir treffen uns jetzt für den For the Mio Podcast, wo von der Modus Mio Playlist, du bist absolut Modus Mio. Du hast Millionen Streams, du hast fast Millionen Follower, du hast Millionen Klicks und hast eigentlich vor einem Dreivierteljahr deinen ersten Song veröffentlicht. Ja. Wie geht das?
Also wie es geht?
Wie hast du das gemacht? Erzähl uns dein Geheimnis.
Also ich mache das ganze Ding alleine mit meinem Manager, mit meinem Cousin auch. Ja. Wir haben das alles alleine durchgezogen. Wir haben gesagt, okay, ey, wir packen jetzt diesen Stein an und lassen den rollen. Das reicht. Wir haben uns wirklich den Arsch zusammen aufgerissen. Mhm. Ich habe keinen Urlaub gemacht oder sonst was dieses Jahr oder letztes Jahr. Nichts vom Urlaub gesehen. Die ganze Zeit sind wir am Drehen. Wir sind die ganze Zeit am Produzieren. Wir haben schon auch fürs nächste Jahr produziert. Fürs nächste Album haben wir produziert. Mhm. Also wir geben die ganze Zeit wirklich Gas nonstop. Und ich sag mal so, wenn der Wille da ist, wenn man es wirklich will vom Herzen und wenn man dran bleibt, dann schafft man auch alles. Aber wenn du dafür nichts tust und die ganze Zeit zu Hause sitzt, nicht mal arbeiten gehst oder sonst was, ey, was erwartest du? Mhm. Du kannst auch jetzt nicht erwarten, dass du jetzt vom Nichtstun die ganze Zeit zu Hause sitzt, Millionär wirst. Ja. So ist es jetzt nicht. Ich habe mir auch den Arsch aufgerissen. Mit 15 habe ich in Eiscafés da gearbeitet, dann habe ich als Pizzabäcker gearbeitet, im Dönerladen habe ich gearbeitet, ich habe Fitnessstudios sauber gemacht, ich habe wirklich meinen Arsch aufgerissen, damit ich etwas kriege. Und ich habe einen Durchschnitt von 2,1 gehabt damals, habe mich wirklich überall beworben, überall. Irgendwie kam es nirgendwo dazu, dass ich irgendwo einen Ausbildungsplatz gefunden habe. Dann habe ich einen gefunden, aber das gezwungenerweise für meine Mutter habe ich das gemacht. Ich so, ey, wenn, ich darf meine Mutter jetzt nicht da so stehen lassen, ich bin der älteste Sohn, ich mache das jetzt einfach, egal was dazwischen kommt. Dann habe ich als Maurer eine Ausbildung gemacht gehabt und war schon dick eklig, Alter. War schon,
hat dir nicht gefallen?
Nee, also war schon ekelhaft, war schon auch schwer. Also du bist wirklich die ganze Zeit unter Druck. Und dann habe ich diese Maurerausbildung hingeworfen, die ganze Zeit weiter irgendwo anders gearbeitet und geschrieben, die ganze Zeit parallel dazu. Und dann
du hast ja, bevor du angefangen hast, Videos zu veröffentlichen, hast du dich ja erstmal aufgebaut als Influencer, oder? Also du hattest schon eine, also Influencer nennen wir das jetzt so, du hattest schon eine gute Reichweite auf Instagram, ne? Wie macht man das?
Du musst eine Verbindung zu deinen Fans aufbauen, ja. Auf jeden Fall. Man muss wirklich sympathisch rüberkommen. Du darfst jetzt nicht, ey, ich bin jetzt dieser Oberkanacke hier und ficke den hier und was weiß ich etc. Das passt einfach nicht mehr. Die Gesellschaft hat sich geändert, die Leute wollen Party machen, die wollen feiern, die wollen gute Laune Musik haben, wenn es Sommer ist, wollen die an einem See und einfach gute Musik anmachen, damit jeder gute Laune hat. Das will man heutzutage. Und ich habe mir diese Fanbase aufgebaut, die ganze Zeit in Verbindung mit denen gewesen. Ich habe WhatsApp-Gruppen erstellt, mit denen habe ich nur kommuniziert, mit dieser Fanbase wirklich.
Hast du das alles schon gemacht mit dem Plan, dass du dann die an dich binden willst?
Das war alles ein Plan.
Also es ist so, ja. Du bist sehr smart.
Ja, das war alles ein Plan. Von Anfang an, wie und wann wir was machen, war alles geplant. Also ich wollte auch damals den Song früher rauspumpen, beziehungsweise ja, wollte ich früher raushauen. Aber dann habe ich mir überlegt, ey, warte, alles hat seine Zeit. Wenn ich jetzt irgendeinen dummen Fehler, vielleicht geht's in die Hose. Man weiß nicht, mach's lieber gechillt, mach's lieber ruhig, wenn du wirklich komplett bis zum, von A, wenn ich A sage und beim B es aufhört, passt's nicht. Wenn ich A sage und bei Z es aufhört, dann habe ich das ganze Alphabet, dann habe ich alles durchplant, dann habe ich alles durchguckt, okay, und jetzt kann ich den Song rauspumpen.
Wir sind ja jetzt hier auf dem Marktplatz, weil du hier das erste Video veröffentlicht hast und weil du hier auch immer mit deinen Kumpels hängst und gehangen hast, oder? Die auch sehr wichtig waren für dich, oder?
Also sind immer noch, sind immer noch. Nachts treffen wir uns halt immer hier, weil das ist so immer diese Metropole hier. Wenn wir nichts zu tun haben, wir haben uns jetzt nicht groß, du kannst jetzt nicht überall irgendwas machen, kommen wir alle hier auf den Marktplatz, chillen jetzt zusammen, lachen, der eine holt einen Ball, wir spielen hier den Fußball nachts. Und hier gibt es natürlich auch der einen oder andere Nachbar, der sich jedes Mal beschwert und jedes Mal kommen hier irgendwelche Polizisten hin. Aber wir versuchen natürlich, dass alles in ruhiger Basis. Wir spielen dann immer leiser oder sonst was. Immer so auch Spaß. Hier sind viele Erinnerungen drin. Wenn ich überlege, waren auf jedem Dach hier.
Auf jeden Fall.
Ja, ja, wir sind überall hochgeklettert. Das war schon damals verrückt. Der eine ist da hochgeklettert, hat da irgendwelche Klimmzüge gemacht auf dieser Laterne.
Oh Gott.
Das waren ganz schlimme Jungs, waren wir, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Diese Erinnerungen bleiben im Kopf und die würde ich auch niemals, ich würde niemals die Zeit wieder zurückdrehen.
Warum?
Gar keinen Fall. Hi.
Bist du
so? Ja.
Hi. Drehst du hier gerade irgendwas?
Wir haben gerade ein Interview.
Achso, können wir ein Foto machen?
Ja, komm mal.
Perfekt.
So.
Okay, jetzt kommt eine kleine Gruppe von Schulkindern, die noch Fotos machen wollte.
Stabil.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ciao.
Pass auf dich auf. Ciao.
Sweet. Ich hatte nicht gedacht, dass es überhaupt noch Kinder gibt, die hier sind, die noch kein Foto mit dir haben.
Doch. Also, es sind viele noch. Sehr viele. Mhm. Auf jeden Fall. Das Ding ist...
Aber der war voll süß.
Das Ding ist, die Piemonter sind die größten Fans, wenn man so überlegt.
Ja, klar.
Das sind wirklich die stabilsten Fans, die wissen, ey...
Du kommst
die sehen
von
mich
hier
als Vorbild,
ja,
die sehen mich, ey, der Junge hat es geschafft, ich will auch irgendwann mal so groß werden.
Ja.
Und das aufbauen, was der auch aufgebaut hat.
Hm.
Boah. Ja.
Du hast gerade gesagt, ihr seid hier viel auf die Dächer geklettert und auf die Laterne und so, oder deine Kumpels. Habt ihr auch Scheiße gebaut?
Ja, natürlich, wir haben viel Scheiße gebaut. Also, wir haben Scheiße, wo ich sage, ey, was waren wir für Idioten, wieso machen wir das überhaupt? Es gab Situationen, wir haben Sachen angefackelt, wo ich mir gedacht habe, ey, wieso machen wir das? Wir waren dumm, wir waren jung, wir hatten nichts zu tun in Piemont. Du kommst hier nicht weg, wir hatten keinen Führerschein oder sonst was.
Mhm.
Wir kamen hier nicht weg und haben immer nur Scheiße gemacht. Diese Fenster sind kaputt gegangen. Wir haben wirklich, es war eine eklige Zeit auch. Wir haben auch PKWs in Brand gesetzt etc. Hier war wirklich, wir waren dumm.
Ja.
Wir haben wirklich viel Scheiße gemacht, aber ich bereue es auch dazu. Mhm. Ich bereue es auch natürlich, dass wir diese Scheiße gemacht haben. Wenn ich jetzt zurückdenke, wenn ich jetzt ein Kind sehe, der mit Stein auf Autos wirft, dann gehe ich da hin und sage, hey, was machst du da?
Wirklich?
So, natürlich, jetzt, man wird natürlich reifer, man
die
wird erwachsen.
Die hören bestimmt auch auf dich, ne?
Na, ja, also die meisten auf jeden Fall. Die meisten auf jeden Fall. Aber natürlich gibt es auch so abgewichste Leute, diese kleinen Bengler, die beleidigen und rennen weiter. Die gibt's auch.
Ich meinte schon, dass es hier, und du ja auch, dass es voll der märchenhafte, idyllische Ort ist. Aber gibt es auch ein Bad Pyrmont, was die Kurtouristen zum Beispiel nicht sehen? Also gibt es auch sowas wie ein Problembezirk?
Ja,
gibt es auch dolle Kriminalität oder sowas?
Hier ist viel, viel Scheiße passiert. Also die Leute sehen das zwar nicht, die von der Kur hier sind. Die sind natürlich hier weiter oben auf den Bergen.
Mhm.
Also Pyrmont, wenn du in Pyrmont bist, du guckst um dich herum, ist alles Wald.
Mhm.
Also sind alles Berge. Also du bist wie in einem Kessel.
Hm.
Aber ja, also hier gibt es auf jeden Fall die einen und anderen Ecken, wo hier auf jeden Fall Sachen passieren.
Ja.
Aber es ist natürlich schöner, wenn man hier einfach so dieses Pyrmont einfach genießt. Weil Pyrmont bleibt Pyrmont, kann es nicht ändern. Hier, das ist das Haus.
Aha, okay.
Hier haben wir dann, hier bin ich so wirklich groß geworden.
Ja, du bist im Vergleich zu mir in der voll schönen Gegend aufgewachsen. Also bei mir zu Hause sah es alles ein bisschen anders aus.
Ja klar, auf den ersten Blick sieht es natürlich schön aus, aber ey, hier sind auch abgefuckte Leute, das darf man nicht vergessen, Alter. Nicht jeder Mensch ist gleich, sage ich mal. Und ich sag mal so, hier haben wirklich nur Kurden gewohnt.
Mhm.
Wir waren wirklich 6, 7 Familien, haben in diesem Haus da gewohnt. Das geht ja noch hinten weiter.
Ja.
Man kann ja noch weiter hochgehen und. Und es ist wirklich eine abgefuckte Lage hier. Hier waren wirklich sehr eklige Leute auch. Und danach ist alles Mischmasch geworden. Da kamen noch Albaner dazu etc. Und es gab kein gebürtiger Deutscher, der wirklich in diesem Haus gewohnt hatte.
Krass.
So gab es nicht. Auf jeden Fall, lassen wir uns das mal angucken.
Wir sind gerade mit dem Auto hierher gefahren. Es war eine kurze 2-Minuten Strecke. Aber die Landschaft war unfassbar schön.
Ja.
Berge und Wald und Felder. Und jetzt sind wir vor einem Penny angekommen und da gegenüber ist ein großes weißes Haus, wo wahrscheinlich viele verschiedene, also viele Familien wohnen. Ich weiß nicht, wie viele jetzt reinpassen, aber es ist so ein kleineres.
Unsere Etage war 200 Quadratmeter, also über 200 Quadratmeter.
Ah, okay.
Hier sind auch auf jeden Fall einige Erinnerungen drin. Also unser Eingang war da vorne und hier waren alle anderen Eingänge auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern, hier bin ich immer, ich durfte damals nicht so lange draußen bleiben und man musste sich wirklich hocharbeiten. Das war wirklich ein Kampf. wenn Mama gesagt hat, du bist um 19 Uhr zu Hause, bin ich um 19.15 Uhr nach Hause gekommen. Wenn Mama gesagt hat, du bist 19 Uhr zu Hause, bin ich am nächsten Tag um 19.30 Uhr nach Hause gekommen. Okay. Die ganze Zeit wirklich hochgearbeitet bis über 0 Uhr. Ja. Und ja, dann bin ich immer hier so hochgeklettert, über diese Rohre. Diese Abflussrohre, doch, doch, man sieht ja, der hängt schon ein bisschen da raus, schon aus der Wand so rausgefallen. Dann bin ich immer da so hochgeklettert und einmal hatte meine Mom, wir haben da so eine Balkontür und die war nicht so richtig fest. Ich habe da immer so gegengetreten oder so gegengehauen und dann ging die auf. Dann bin ich da immer so reingeklettert. Aber einmal war meine Mutter ganz schlau, die hat es ganz zugemacht, damit ich nicht hier reinkomme, so will ich als Bestrafung. Und ich stand da so ganz so, aber zum Glück wohnt hier auch ein Kollege direkt rechts nebenan. Hab dann da geschlafen beim Kollegen. Hat so ganz schöne Erinnerungen auf jeden Fall. Wollen wir einmal rumgehen? Ich zeig euch mal den Garten hin und da. Ist jetzt nicht mehr.
Wie war das so zu Hause? Also was haben deine Eltern gearbeitet und was ging so bei euch zu Hause ab?
Meine Eltern sind Frührentner auf jeden Fall. Trick 17.
Trick 17.
Auf jeden Fall, ja. Und wir haben halt für unsere Eltern auf jeden Fall ausgesorgt.
Und sagt, also du meinst, ihr wart dann sozusagen, ihr habt euch um die Familie gekümmert.
Ja, ja, wir haben uns
um die Geschwister. Du hast ja auch schon erzählt, du hast so viele Jobs schon gemacht.
Ja.
Hast du das Gefühl gehabt, dass du als Sohn eine große Verantwortung hast für
ja,
die Familie?
Ja, auf jeden Fall. Als ältester Sohn sowieso.
Ja.
Als ältester Sohn sowieso. Ich bin der älteste Sohn und mein Ziel ist einfach nur, meinen Vater in die Fußstapfen zu treten. Also das ist das Ziel von meinen Augen, was ich mir wirklich vorgenommen habe. Hm. Hier, das ist unser Garten jetzt gewesen. Damals sieht ihr von, ich sag mal so, es sieht schon abgefuckt aus, also ist jetzt nicht so ein wunderschöner Garten oder sonst was. Ja. Also hier, das Haus ist auch einbruchgefährdet komplett.
Ja, ja,
auf jeden Fall. Wir haben auch Bekannte von uns sogar geheiratet. Die haben hier alle getanzt und was weiß ich. Schon eine abgefuckte Gegend, Alter. War schon dick witzig gewesen. Hat schon was Geiles, auf jeden Fall.
Aber sag nochmal, weil du es jetzt gerade nicht zu Ende erzählt hast, also dass du als ältester Sohn so einen Druck hast, auch Verantwortung für die Familie zu übernehmen. Ist das auch ein Grund, warum du jetzt schon so früh, du gehst ja sehr businessmäßig an alles ran. Also du hast es ja wirklich total raffiniert geplant, wie du dich am besten aufbaust, sodass du auch wirklich davon profitieren kannst. Ja. Kommt es auch daher vielleicht?
Ich sag mal so, ich habe früh begriffen, dass dieses Musikgeschäft ist ein ekliges Geschäft. Also es ist mehr Abzocke als dass du wirklich Gewinn machst. Und du musst in diesem Geschäft wirklich ein Businessman sein. Wenn du kein Businessman bist, wenn du kein Geschäftsmann bist, sage ich mal, dann...
Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass du ja immer schon dir einen Plan gesucht hast, was ist jetzt mein Business? Egal, was es war, du hast schon so viele Sachen aufgezählt.
Ja.
Warum? Also warum ist es dir so wichtig? Also es gibt ja genügend Leute, die mit 21 chillen. Und
ja, klar.
Deswegen,
ja, klar.
Also das ist ja schon was Besonderes.
Mir, ja, ja, also wir... Ich war der Meinung nach, ich habe die 10. Klasse abgeschlossen und ab der 10. Klasse war mir schon im Kopf, ey, die Leute gehen hier Berufsschule, der eine macht sich da Frauen klar, der eine chattet die ganze Zeit mit dem Vibe, der andere die ganze Zeit hier und da. Aber bei mir war ein Ziel, ey, wie mache ich am besten Geld? Irgendwann mal, ich kann nicht mit 1.000 Euro leben, sage ich ehrlich, geht nicht. Ich habe eine große Familie, ich muss Leute ernähren, ich muss meine Familie ernähren, ich muss meine Familie aus diesem Dreck rausholen, irgendwo anders hin. Und alhamdulillah, ich habe es auch geschafft, also wir haben jetzt auch... Häuser etc. gekauft. Meine Eltern leben jetzt in einer vernünftigen Lage, sehr, sehr schön. Tausendmal schöner als hier auf jeden Fall. Wir haben einen sehr großen, schönen Garten. Mein Vater hat seinen eigenen Garten, der lebt da. Der pflanzt da seine Peperonis und Zwiebeln.
Ja.
Der lebt auf jeden Fall jetzt.
Würdest du denn sagen, dass du in armen Verhältnissen aufgewachsen bist?
Damals schon, ja. Auf jeden Fall. Ich sag jetzt nicht, ich bin hier als reicher Bürger irgendwie hierher gekommen oder sonst was. Wir hatten keine Moneten in der Tasche. Ich habe mich gefreut, weil mein Vater 2 Euro gegeben hat und ich bin irgendwo zu Plus gegangen. Damals gab es ja diese Plus und ich habe mir da Kaugummis gekauft. Ich habe mich gefreut, als wir diese 2 Euro bekommen haben. So war das und dann wird dir natürlich klar, ey, wo wohnst du überhaupt? Guck dich mal rum, du bist hier in einer Ecke, wo nur Schrott liegt, Allah. Wenn du dich mal umguckst, hier, dieses Haus hier fällt ab. Das war schon damals so, die ganze Zeit wurde nichts gemacht. Und du siehst hier, da überall sind Einbruchspuren. Jeder wollte hier irgendwie irgendwas rein. Hier waren Großeinsätze, SEKs waren hier überall. Und dann hab ich auch schnell begriffen, ey, du bist hier in einer ekligen Lage, du musst hier raus, du musst deine Eltern hier rausbringen. Das geht hier nicht. Das geht hier nicht. Du musst raus hier. Du musst irgendwas, sei ein Sturkopf, ey, du bist jetzt der älteste Sohn. Du hast Voraussetzungen. Du hast Voraussetzungen. Wenn ich so weitermachen würde wie ein, ich sag mal so, wie ein Ekliger, der gar nicht an seine Familie denkt und die ganze Zeit draußen ist und die ganze Zeit chillt und so weiter. Wir haben, mein Vater, wir haben Felder etc., sage ich mal, haben wir gekauft. Wen soll die mein Vater überreichen? Bei uns ist es so, der älteste Sohn kriegt das, der hat die Verantwortung auf das und teilt mit seinen Brüdern das. Und wenn ich schon da nicht in der Lage bin zu begreifen, hey, wohin? Dann wäre ich mein Vater, ich hätte selber meinen eigenen Sohn dieses Feld nicht gegeben. Ich hätte gesagt, geh weg, Digga, was bist du für ein Mann? Such dir einen anderen, such dir, die kommen zurecht, wie du klarkommst. Aber jetzt, mein Vater hat Vertrauen in mir. Er weiß ganz genau, ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Er weiß ganz genau, er kann mir diese Verantwortung geben. Er kann sogar alles auf mich setzen und sagen, ey, ich vertraue meinen Sohn. Mhm. Ja, und das ist das Schönste, was man halt erreichen kann. Das ist das Beste, was man erreichen kann, wenn dein Vater dir vollkommen vertraut.
Warum Rap? Also warum rappst du?
Ich sag mal so, also unsere Familie, wir singen auch sehr viel. Ich bin Kurde, wir sind einer der ältesten Völker auf dieser Welt und wir Kurden haben schon damals viel mit Gesang gemacht, wir haben viel gesungen, der eine spielt auf seiner Gitarre irgendwas und du hörst kurdische Lieder und. Deswegen kam ja auch dieser orientalische Vibe erst jetzt, ist ja irgendwie in geworden, der orientalische Vibe kam danach und ich kann auch singen, sage ich mal, auf Kurdisch und so weiter. Ich kann auch singen und habe dann diesen orientalischen Vibe auch mit reingemacht und ich habe gemerkt, dieser Elan, das macht Spaß einfach. Das macht einfach Spaß, einfach zu rappen. Du könntest mich 24 Stunden in ein Studio einsperren, ich würde nichts sagen. Ich würde sogar sagen, Dankeschön, mach weiter so.
Du hast so viel Energie und so viel Motivation und du hast so Bock, was zu erreichen. Glaubst du, dass du das auch gehabt hättest, wenn du in besseren Verhältnissen aufgewachsen wärst? Wenn ihr zu Hause zum Beispiel mehr Kohle gehabt hättet?
Nein, auf gar keinen Fall. Das Ding ist, diese Geschichten, die prägen dich ein und ich erzähle von den Geschichten. Man erzählt von diesen Geschichten alles, was ich sehe. Wenn ich zum Beispiel nicht mehr draußen war, dann kann ich nicht mehr schreiben. Ich kann keine Rap-Texte mehr schreiben. Geht nicht. Das sind alles Geschichten, die du in einen Text reinpackst. Das ist dein Leben. Das ist Ferro.
Cool, vielen Dank dir. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg mit dem Album.
Ich danke sehr auf jeden Fall.
Danke, dass du mich in dieser schönen Stadt hier rumgeführt hast. Ich wäre sonst nie hergekommen und ich bin froh, dass ich mal hier war. Ich habe das Gefühl, ich habe Urlaub gemacht für einen Tag.
Ja, das ist sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ich hoffe, du kommst auch mal wieder hier. Ist sehr, sehr schön. Man kann hier auf jeden Fall einiges machen. Hat mich sehr gefreut, hat Bock gemacht.
Dann danke dir, hab noch einen schönen Tag.
Ebenso auf jeden Fall, hat mich sehr, sehr gefreut. Und ja.
Bis dann.
Bis dann.
Ich bin ganz ehrlich, ich hatte ein bisschen meine Vorurteile gegenüber Pyrmont, aber Ferro hat es mir wirklich sehr gut verkauft. Also es ist eine sehr schöne Stadt. Ich kann verstehen, dass er hier bleiben will, bei seinen Leuten, weil es sein Zuhause ist. Und ich bin genauso beeindruckt von seiner Art und von seiner Geschichte, weil ich wirklich gemerkt habe, dass er auf alles, was er macht, Bock hat und dass er einfach unfassbar fleißig und ehrgeizig ist und seinen Weg straight durchgezogen hat. Für Vor der Mio habe ich übrigens schon Summer Jam, Luciano, Olexesh, Juju, Dadan und Enno getroffen. Alle Folgen könnt ihr hier bei Spotify hören. Vor der Mio ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit A Color Bright und Detektor FM. Redaktion: Viola Funk, Carlos Steurer und ich, Salwa Humsi. Executive Producer: Davide Bortot, Daniel Nicolau und Stefan Zillus. Consulting Producer: Dilara Balantekin-Yakia und Dilio Niminde. Produktion: Isabel Wob, Tina Küchenmeister und Christian Eichler. Musik: Goldfinger Beats. Vielen Dank an Ricarda Hahn und Mike Palasch.